Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Und dieser Herr wird bald wiederkommen. Wir gehen zu auf die Wiederkunft unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Darum lasst uns aufstehen im Geist und die Füße stärken, geistlich gesehen, und aufblicken nach oben, denn bald ist es soweit. Alle Zeichen in dieser Welt sind auf Richtung der Wiederkunft unseres Herrn ausgerichtet. Und das sehen wir auch an Jerusalem, das sehen wir auch an Israel, an all dem Geschehen, das Tag für Tag als Nachrichten uns erreicht. Und ich darf lesen aus Psalm 122. Psalm 122, so eine Vorfreude auch auf die Herrlichkeit des Herrn, die wiederkommen wird nach Jerusalem. Und hier das Abbild, als damals die Israeliten gezogen sind zum Haus des Herrn, um ihn zu loben und zu preisen. Und dafür sind auch wir heute Morgen versammelt. Und so passt dieses Wallfahrtslied Psalm 122 wunderbar zu unserem Israel-Gottesdienst. Hier heißt es: Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Wunderschönes Wort. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Amen. Und in ganzer Kürze einige Gedanken. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Schon vor 3000 Jahren machte König David sie zur Hauptstadt. In Jerusalem baute König Salomo einen ersten jüdischen Tempel. Dort ist die Wiege des Christentums, denn der Herr wirkte dort und wurde dort gekreuzigt, ist auferstanden von den Toten. In Jerusalem lehrte der Herr Jesus Christus Worte, die bis heute das Leben von Millionen Menschen in der ganzen Welt beglücken, sie retten, sie stärken, sie führen. Auf dem Ölberg wird Jesus Christus entsprechend seiner Zusagen und vielen Ankündigungen von Propheten und Aposteln als der vom jüdischen Volk erwartete Messias wieder zurückkehren. Und auch wir wollen ihn erwarten und bereit sein, wenn der Herr wiederkommt, dass wir ihm freudig entgegengehen. Und jetzt ist noch die Zeit, wo es heißt, Jerusalem wird zertreten, besetzt werden von den Heiden, nichtjüdischen Völkern, bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Lukas 21. Und das ist bald und der Herr kommt schnell und wir freuen uns darauf. So lasst uns aufstehen und beten und ihm im Glauben entgegengehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Und wir danken dir für deine herrlichen Verheißungen. Danke, dass der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist und sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns gegeben hat. Danke, Herr Jesus, für dein Blut, das du dort vergossen hast. Danke, dass du auferstanden bist, o Herr, und von der Rechten des Vaters aus regierst. Danke, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Und wir wollen uns vorbereiten darauf, lieber Herr, wollen bereit sein, dir zu begegnen. Wollen bereit sein, Herr, auch im Alltag alle Zeit zu dir gehen zu können. Wir beten dich an und Herr, öffne uns die Augen über das besondere Land Israel, Stärke unseren Glauben, lieber Herr. Segne uns, lieber Herr. Und wo wir irgend gesündigt haben, da vergib uns und reinige uns bitte in deinem kostbaren, teuren Blut. Denn du wirst kommen in Herrlichkeit und Kraft. Du wirst kommen in Macht, o Herr, auch um zu richten die Völker. Wir beten dich an, Vater im Himmel. Wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Wie im Lobpreis angekündigt, wir schauen in Gottes heiliges Wort. Und eine Frage, die noch einmal gestellt wurde, auch vor diesem Gottesdienst: Warum wurde denn überhaupt Israel erwählt? Warum beschäftigen wir uns mit Israel? Warum kommt der Herr Jesus zum Beispiel nach Jerusalem zurück? Warum wird dort der Tempel gebaut? Könnte das nicht auch in Moskau sein? Oder in Tokio? Oder in Peking? Oder in Berlin? Wir wollen in Gottes heiliges Wort hineinschauen, um diese tiefen Wurzeln des Willens Gottes zu erfassen. Gott ist der allmächtige Schöpfer aller Welten. Ihm allein gebührt alle Ehre und alle Verherrlichung. In 1. Chronik 29 sagt uns Gottes heiliges Wort: Dein Herr, dein Jahwe, ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Königreich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Solches betete David von ganzem Herzen bei den Vorbereitungen zum Aufbau des Tempels. Und auch in Nehemia 9, da lesen wir, und ihr müsst euch vorstellen, da standen die Leviten alle und haben vor dem Volk das Wort Gottes gelesen und das Volk Gottes gelehrt. Und da heißt es: steht auf, ja. Ist auch manchmal die Frage, warum stehen wir auf im Gottesdienst, wenn wir direkt zu Lobliedern übergehen, die Gott ansprechen, die ihm die Ehre geben und es ist irgend gesundheitlich möglich, ja, dann ist das eine Wertschätzung vor Gott, der natürlich auch ein barmherziger Gott ist, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht aufstehen kann, ja. Aber hier steht auch: steht auf, lobet Jahwe, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Lobpreis und Ruhm. Jahwe, du bist allein, du hast gemacht die Himmel und aller Himmel, Himmel steht hier sogar, und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, hast du gemacht. Die Meere und alles, was darinnen ist, du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Halleluja. Ja. Gott ist der allmächtige Schöpfer der Welten, aller Welten, auch unserer Welten hier. Ihm gebührt die Verherrlichung. Und nun ist es sein Ziel, Gott möchte von seinem Thron in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit her, möchte er hier auch auf der Erde sein Königreich errichten, seine Herrlichkeit. Er soll geehrt und geachtet werden als Gott und er möchte sich verherrlichen und mit den Menschen gemeinsam eine wunderbare Welt gestalten. Er hat festgelegt, dass er möchte, dass Menschen mit ihm verbunden sind, die ihn von Herzen lieben. Er in seiner Liebe hat die Menschheit nie aufgegeben. Er möchte auch heute hier gemeinsam mit dir das Leben gestalten, Gemeinde bauen, wirksam werden, dass Menschen gerettet werden, aus der Finsternis zum Licht, aus der Lüge zur Wahrheit, aus der Verlorenheit zum ewigen Leben. Deshalb hat er auch dann seinen Sohn gesendet, Jesus Christus, unseren Herrn, den einzigen Weg zum ewigen Leben, der einzig wahre Mittler zu Gott. Und deshalb sucht der Herr Menschenherzen, die ihm gehorsam sind. Und das wird auch ganz wichtig für diese Frage, warum wurde dann am Ende Israel berufen? Und deshalb sucht Gott von Anbeginn an Menschen, die ihn lieben und gehorsam sind, seinen Willen in Liebe und Glauben auszuführen. Denn er möchte dieses königliche Priestertum über die ganze Erde aufrichten. Das berichtet die Heilige Schrift immer wieder. Er ist König und Menschen, die als ihn Liebende sein Reich aufrichten in dieser Welt, ihm dankbar und in Hingabe und Gehorsam leben. Und das begann eben schon in der Urgeschichte, müssen wir verstehen, von der Tiefe her, dieses Suchen Gottes, ja, dieses Suchen, es begann bei Adam und Eva. Er hat alles wunderbar geschaffen. Die Erde war fantastisch und schön, wunderbarer Himmel, wunderbare Meere, wunderbares Land, eine fantastische Umgebung, um da zu leben. Und dann baute er noch das Paradies, diesen wunderschönen Garten mit erlesenen Pflanzen von überall her, die Tiere, ja, um den Menschen da hineinzusetzen in dieses Kronjuwel der neu aufgebauten Welt. Und das war etwa, es gibt da verschiedene Zeitrechnungen, also 4234 vor Christus, wer sich so genau nach der Bibel merken möchte, um es sich einfacher zu merken, circa 4000 Jahre vor Christus, nicht von heute an vor 4000 Jahren, sondern 4000 Jahre vor Christus, also von heute an etwa vor 6000 Jahren. Und dann kam, und das ist eben dieses Schlimme, ja, kam der Abfall der Menschen. Menschen lebten nicht mit Gott, verbanden sich nicht mit ihm. Das geht durch die ganze Bibel hindurch. Gerade auch, wenn es den Menschen beginnt, gut zu gehen, fangen sie an, Höhenflüge zu kriegen, größenwahnsinnig zu werden und denken, wir machen alles alleine und lösen sich von Gott. Und schon in dieser ersten Zeit geschah das. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben gesehen die fantastischsten Berge, Wälder, Tiere, Gewässer, also alles nur, du brauchst nicht in Urlaub fahren, wisst ihr, was ich meine, ja? Da war ringsrum nur schön, nur alles herrlich und gut, ja? Und trotzdem, die Menschen haben sich entschieden abzufallen, haben falsche Götter angebetet, haben Götzendienst begonnen und deswegen 2500 Jahre vor Christus, also schon etwa 1500 Jahre, nachdem der Herr alles geschaffen hatte, musste er diese Sintflut über die ganze Erde kommen lassen. Und jetzt hat er wieder geschaut, ist da noch irgendjemand, mit dem man diese Welt so gestalten kann, dass dort nicht Sünde und Tod und Krieg und alle bösen Dinge herrschen, sondern dass Liebe regiert, dass sie verbunden sind mit Gott in der himmlischen Welt, dass es Frieden wird, Shalom, sein Friedensreich, dass die Erde in einer guten Art und Weise gepflegt und die Beziehungen gefördert werden, dass die Gebote Gottes geachtet werden. Ja, nur einen hat er gefunden. Und ihr wisst, wer das war damals? Wen hat er gefunden, Gott? Noah. Zunächst Noah, ja. Aber ihr merkt dieses Prinzip, ja. Wir wollen heute anschauen, warum wurde Israel berufen? Das, was dort ablief, war immer, Gott hat allen die Möglichkeit gegeben und immer wenn es den Menschen gut geht, kommt dieser Größenwahnsinn und dieser Abfall von Gott und wir können ja alles und wir brauchen Gott nicht und so, ja. Sogar die Zuwendung zu bösen Geistern und Schlimmeres. Und dann schaut Gott immer, wo bleibt jemand übrig, der gottesfürchtig, in Liebe, in Demut, in Gehorsam mit Gott verbunden leben möchte. Und der Erste, den er gefunden hat damals, das war eben Noah, ja? Noah, genau. Und deswegen stammen wir letztendlich auch alle von Noah ab. Ja, wir sind also wirklich miteinander verwandt, aber sehr weit. Ja, wir stammen alle von Noah ab, wir stammen alle von Adam ab. Und ihr wisst, nach der Sintflut, dann dieser Bund Gottes in 1. Mose 9, Da steht, ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die ganze Erde zu vernichten. Ja? Na klar gibt es mal an der Küste eine Flut, damit die Leute dran denken, wie damals die Flut war, aber es gibt keine Flut mehr, die die ganze Erde vernichtet. Ja? Und dann hat Gott ein Zeichen des Bundes gestiftet und er sagt in 1. Mose 9, Vers 13, meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Wunderschön. Und auch bis heute, wenn wir einmal so einen schönen Tag haben, ja, es regnet und plötzlich scheint die Sonne so schön und ihr seht einen wunderbaren sonnendurchfluteten Regenbogen, so wunderschön aufgespannt, ja. Das ist der Bund des Friedens Gottes mit der Erde, dass er Geduld hat und keine Sintflut mehr über die gesamte Erde schickt, sondern er wartet und sucht. So. Und so kam dann wieder eine Zeit, die hatten total die neue Chance. Die haben Gesundheit geschenkt gekriegt von Gott. Die haben sich fortgepflanzt, die haben alle viele Kinder gehabt, die haben Weisheit bekommen, wie sie arbeiten können. Die haben Weisheit gekriegt, wie sie neue Technologien entwickeln. Denen hat Gott so viel gegeben. Und trotzdem kam es in kürzester Zeit wieder zum Abfall. Immer wenn es den Leuten gut geht, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, wenn hier alles in Trümmern wäre, wären die Kirchen voll. Hä? Dann würde man beten. Aber wenn es gut geht, kriegt man den Größenwahn und denkt, ich habe mir alles aufgebaut und ich brauche bloß und ich und ich und ich und ich. Und das war eben damals auch schon so, ja. Und dann kam dieser Abfall der Menschheit schon circa 2400 vor Christus. Da haben sie begonnen, und das ist dieses Babel, was vorhin auch mal kurz erwähnt wurde, und haben einen riesigen Turm angefangen zu bauen und haben gesagt, wir machen hier eine Weltregierung, ja. Der Turm reicht bis zum Himmel, wir sind die Größten und wir werden regieren über die Welt. Gott war außen vor, versteht ihr? Wir haben das alles im Griff. UNO-Hauptquartier im Jahre 2400 vor Christus. Ja? So. Und Gott wurde beiseite getan. Und jetzt war es da, in dieser Zeit, dieses Babel, wer hatte das aufgebaut? Den Namen habt ihr heute schon mal gehört. Dieser Nimrod, ja. Der im Alten Testament gebrauchte Name für Babylon, der übersetzt Verwirrung bedeutet, Babel 1. Mose 10, Vers 10, da wird das als Anfang des Reiches von Nimrod genannt. Das war der erste Gewaltherrscher. Der hat gesagt, ich habe die Macht, ich habe die Kraft, ich bestimme, ich baue auf. Und er hat gewaltige Städte aufgebaut, da haben die sich was drauf eingebildet. Ja? Und jetzt hatte doch aber Gott hatte doch seinen Friedensvertrag gemacht mit den Menschen. Normalerweise wäre es jetzt wieder aufgebrochen aus der Tiefe, das Wasser, und von oben, und es wäre die nächste Sintflut da gewesen und fertig. So, jetzt hatte Gott sich aber verbürgt und hatte gesagt, das mache ich nicht mehr. Die Menschen kriegen jetzt eine Chance, bis irgendwann ganz, ganz spät, muss man angucken, ja. Die hatten schon Verheißungen und so, dann wird der Retter kommen, der Messias kommen, ja. Und das Gericht wird dann mit Feuer sein, irgendwann ganz am Ende. Aber ich mache jetzt keine Sintflut mehr. Und deswegen hat sich Gott entschieden und hat die Sprachverwirrung gemacht. Sprachverwirrung. Jetzt haben die sich nicht mehr verstanden. Unterschiedliche Sprachen. Die Sprache gegenseitig verstanden haben, haben sich verbunden. Dadurch sind die Hauptvölker dieser Erde entstanden. Die Hauptvölker dieser Erde. So, das müssen wir wissen von der Vorgeschichte her. Warum? So sah es aus auf der Erde. So sah es aus. Und jetzt hat Gott geschaut, wo ist jemand? Die beten den Götzen an, die beten den Götzen an, für die ist es Geld am wichtigsten, die wollen Karriere machen, ja, und so weiter. Hat geschaut, wo ist jemand, den ich herausrufen kann aus diesen abtrünnigen Wegen? Ein jeder schaut auf seinen eigenen Weg, ja. Wen kann ich erreichen im Herzen? Ihr müsst doch eigentlich alles noch wissen, ihr Menschen. Wen kann ich erreichen? Und da hat er nach Ur in Chaldea geschaut. Und das ist genau das, was ihr auch kennt. Und wen hat er dort gefunden? Abraham. Abraham. Etwa 2226 vor Christus, ja. Turmbau zu Babel 2400, also ihr merkt, nur so rund 200 Jahre auseinander. Die haben sich letztendlich alle noch fast irgendwie gekannt. So, und dann waren jetzt diese zerstreuten Völker, die im Größenwahnsinn lebten gegen Gott, und Gott schaut überall. Ich möchte doch meine Herrlichkeit, ich möchte eine wunderbare, ehrenvolle Gesellschaft, ein Leben, wo alle mit mir verbunden sind, glücklich sind, untereinander in Liebe verbunden sind, aufrichten auf dieser Welt. Und jetzt ist er überall durchgegangen und in einem großen Zentrum des Götzendienstes hat er den Abraham gefunden. Und das war Ur in Chaldea. Ur in Chaldea. Und jetzt geschieht dieses Großartige und das ist Abrahams Berufung. Damals hieß er noch Abram. Abram. Später wurde er umbenannt in Abraham von Gott. Und da heißt es in 1. Mose 12, ab Vers 1, und das ist die Kernberufung, die dann dahin führt, dass später dann auch Israel diese Berufung hat. 1. Mose 12, und der Herr, Jahwe, sprach zu Abram, geh aus deinem Land und geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, gut zuhören, alle Geschlechter der Erde. Versteht ihr? Hat jemand gesucht, aus dem heraus er über die ganze Welt seine Königsherrschaft aufbauen kann, damit am Ende alle gesegnet werden. Und jetzt kommt dieser Satz. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Ist das ein Satz? Müsst ihr euch vorstellen, die Verwandten werden gesagt haben, mach das nicht. Die Brüder haben gesagt, mach das nicht. Das war ein angesehener Mann, sein Vater dort. Der hatte Stellung, der hatte Haus, der hatte Geld, der hatte alles. Versteht ihr? Und Gott spricht zu Abram und er hatte dieses tiefe Wissen noch von Adam. Von, was hatten wir gesagt? Noah. Ja, sie hatten dieses Wissen noch. Und er sagt, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Das ist stark. Das ist so, wie wenn heute Jesus Christus gepredigt wird, ja, Jesus Christus gepredigt wird, schenk ihm dein ganzes Leben, geh raus aus Sünde, geh raus aus allem, was dich immer wegzieht von Gott, lebe für ihn, egal was die Menschen um dich herum sagen und denken. Und du sagst, hier bin ich ja, und ich gehe, und ich gehe, und ich tu's. Ich schaue nicht auf die Menge, ich schaue nicht auf die Masse, sondern wir müssen das ganz tief begreifen. Gott schaut auf diese Erde und dass hier noch ein Stein auf dem anderen steht, liegt daran, dass es noch Einzelne gibt, die bereit sind, ganz seinen Willen zu leben. Das lehrt uns die Bibel immer und immer wieder. Und dieser Abraham war der Schlüssel. Hebräisch Abraham, Vater vieler Völker, ja, und Stammvater Israels. Stammvater des späteren Israels. Ganz zentral im Tanach, im ganzen Alten Testament. Und er zählt auch als Stammvater der Araber. Denn von seinem Sohn Ismael, da kommen wir eventuell später noch drauf, soll der Prophet Mohammed abstammen. Und Abrahams Leben wird jetzt hier entfaltet in der Bibel. Und wir haben die totale Parallele zu Matthäus 10 zum Beispiel ab Vers 37. Da sagt der Herr Jesus Christus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ja, wenn sie dich zurückhalten wollen von Glaubens wegen, der ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Ja. Vati, Mutti, wenn ihr solche Wege geht, dann haben wir mit euch nichts mehr zu tun, dann kriegt ihr die Enkel nicht mehr, weißt du? Da kannst du nicht sagen, ja, dann mache ich halt Kompromisse, dann spielen wir halt mit Pokémons, mit den Kindern, mit kleinen Dämonen und Zeug und Mist. Nein, nein. Abraham war treu. Abraham war treu. Ich möchte nicht wissen, was für ein Gericht Gottes das verhindert hat, dass er den Abraham finden konnte. Und Gott sucht heute treue Menschen. Und so ist auch beim Herrn Jesus natürlich, ganz persönlich und mit uns. Und dann sagt der Herr Jesus, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, wir lieben sie, wir sollen sie immer mehr lieben, aber nicht mehr als Gott, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir, Jesus, nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Arbeitskollegen, was auch immer, ja. Nein, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zum Herrn der Herren und König der Könige. Wer sein Leben, sein altes Leben, sein selbst ausgedachtes Leben, sein Leben, wo er seinen eigenen Willen umsetzt, findet, der wird das wahre Leben verlieren. Und wer sein eigenes, aus eigenem Willen produziertes Leben verliert, um meinetwillen, sagt der Herr Jesus, der wird das wahre Leben finden. Das war die Lösung. Das war Abraham. Abraham war bereit, auszuziehen aus all dem in Ur, in Chaldea. Und das sagt dann auch Hebräer 11, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an dem Ort, den er zum Erbe empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Da war einfach gehorsam. Heute wird meistens gesagt, ja, wenn du mir alles erklärst, was dann kommt und wie und was und so und das noch und jenes und da, Gott ist Gott. Gott sagt, komm, das andere erkläre ich dir später. Und so war Abraham, der sagte, ja, hier bin ich, ich gehe. Ja. Wir haben eine tiefe Auslegung gehört, das war so überzeugend, dass sogar sein Vater gesagt hat, okay, wir gehen ein Stück mit. Weil die wussten alle noch, eigentlich was wir hier machen ist falsch. Wenn wir auf den Glauben von Noah gucken, wie hingegeben der gelebt hat, wenn wir die Überlieferungen haben, gab auch einen, der wurde entrückt, Henoch, ja, Henoch. Die hatten Glaubensvorbilder, die wussten, dass das, was sie leben, nicht das ist, was Gott möchte. Und jetzt kam Abraham und ging mit und sein Vater ging ein Stück mit und dann starb der Vater und jetzt war er bereit und frei und ging den Weg Gottes ins verheißene Land. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden. Ist interessant. Das sind zwei Dinge drin, die er gemacht hat. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an. Das heißt, Gott hat ihm gesagt, geh jetzt in dieses Land und er ging. Hat es einfach gemacht. Alles hinter sich gelassen und ist den Weg gegangen, den Gott wollte. Und jetzt steht noch ein kleines Wort. Wie hat er sich angesiedelt? Wie ein Fremder. Wie einer, der bereit ist, weiterzugehen. Versteht ihr? Also, man könnte ja sagen, wenn ich schon mal wechsle, aber dann werde ich dort halt wieder richtig weltlich. Ich mache dann halt dort mein Ding mit und drehe mich um die Sachen dieser Welt und verankere mich dort halt in dem so. Nein, er wollte immer frei sein, den Willen Gottes zu tun. Deswegen geht er den großen Schritt in das Land der Verheißung und lebte dort wie in einem Fremden, nämlich, hier steht, wohnte in Zelten. Wohnte in Zelten. Warum ist er in Zelten wohnen geblieben? Weil er bereit sein wollte, auf den Ruf Gottes hin sofort wieder die nächsten Schritte zu gehen. Ja? Und das war das große Vorbild Abrahams. Der hatte genug Geld. Die waren wirklich wohlhabend. Da wird auch Fürst genannt und so. Aber der hat gesagt, ich mache vor den Leuten nicht das negative Beispiel, dass ich denen zeige, wie man sich um sich selber dreht, sondern die Sachen sind bei mir zweite, dritte, vierte Priorität. Für mich ist wichtig, ich gehe mit Gott und für Gott. Und dann wird ihm ein Kind verheißen als Antwort Gottes im hohen Alter. Und seine Frau hieß Sarah. Und Sie konnte eigentlich keine Kinder mehr kriegen und er auch nicht, ja. Und er glaubte trotzdem, dass er das Kind bekommen wird. Er glaubt es trotzdem, ja. Und dann heißt es dann später, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen zu erzeugen. Sogar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind von Abraham, von einem und zwar sogar bezüglich Kinder bekommen können, schon Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels, wie die Sterne des Himmels, an Menge und wie der Sand am Ufer des Meers, der unzählbar ist. Gewaltig, gewaltig, ja. Und jetzt konnte also, wir fragen ja immer, warum wurde Israel berufen? Jetzt wissen wir, die erste Hauptberufung war Abraham. Und es musste also jetzt ein Nachkomme Abrahams sein, jetzt für uns. Egal aus welchem Hintergrund wir kommen, wenn wir so ein Leben für Gott und für den Herrn Jesus Christus führen, dass Gott sich richtig über uns freuen kann, mit Freude. Wir lieben ihn, er liebt uns, ja, wir sind in ihm geborgen. Dann beginnt nicht nur ein neues Leben für dich und für mich, sondern da beginnt eine ganz neue Linie des Segens, versteht ihr? Er hat den Abraham gefunden, jetzt war festgesetzt, der verheißene Retter wird einmal ein Nachkomme Abrahams sein. Und dieses Prinzip müssen wir verstehen. Jetzt guckt Gott Generation für Generation von Abraham, wer ist der, der am besten geeignet ist, dass er mal der König und Retter über die Welt wird. Versteht ihr? Deswegen mussten wir mal, weil das ist oft nicht verstanden worden, so tief gehen. Deswegen musste das dann ein Nachkomme Abrahams sein. Und jetzt wird immer weiter erzählt, die Nachkommen. Und da kommen jetzt eben als nächstes Isaak und Ismael. Isaak und Ismael. Warum entscheidet sich Gott für Isaak und nicht für Ismael? Ganz kurz nur, wir haben ja, Thomas macht noch über Jerusalem, ich kann auch fortsetzen an anderer Stelle. Da gibt es ein ganz wichtiges Kapitel der Heiligen Schrift, das nennt sich die Opferung Isaaks. Habt ihr davon schon mal gehört? Müsst ihr euch vorstellen, Abraham hat für Gott gelebt. Da wo er war, wurde gebetet. Da wo er war, hat Gott die Ehre bekommen. Da wo er war, gab es keine große Klappe. Bei ihm war Liebe, Gehorsam, Ehrfurcht vor Gott, Segen, alles so. Die Welt ringsrum sah ganz anders aus. Die Welt ringsrum sah ganz anders aus. Und da sagt Gott eines Tages zu Abraham und sagt, nimm deinen Sohn Isaak, den du liebst. Und er wusste, der liebt den über alles. Dann hat er im Alter noch bekommen auf die Verheißung hin, ja. Ihm wollte er nur Gutes. Und dann sagt Gott zu Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn Isaak, nimm Holz, tu es ihm auf die Schultern, nimm Feuer mit und opfere ihn, ich werde dir zeigen und so weiter. Und dann gehen sie den Weg. Ja? Und in dem Götzendienst ringsrum, da gab es tatsächlich so schlimme Dinge, dass die Menschen Opfer gebracht haben. Gott sagt später eindeutig, ich möchte keine Menschenopfer, so etwas. Ja? Aber der Abraham, der hatte nur die Beziehung aus dem Gebet, der hatte das noch nicht schriftlich, wie wir heute. Und der Abraham geht und er nimmt den Isaak mit und er denkt, wahrscheinlich ist das ein Opfer, damit nicht wieder ein Gericht über die gesamte Welt kommt. Versteht ihr? Weil das, was da ringsrum läuft, ist so gegen Gott. Babys werden abgetrieben und alle solche bösen Dinge. Ja. Homosexualität hatte zugenommen, das hören wir dann von Sodom und Gomorra. Und wenn sowas öffentlich ist, sind ja Länder kurz vorm Bankrott und kurz vorm Zusammenbruch und werden dann bald Gericht Gottes bekommen. Und er wollte aber, dass der Segen Gottes dort bleibt. Und er nimmt den Isaak und er führt ihn bis zu einem selbstgemachten Altar. Und da, als er ihn bereit ist zu opfern, da greift Gott ein. Und Gott sendet im letzten Moment einen Engel, aber für Gott ist das nicht der letzte Moment, versteht ihr? Bei Gott war klar, das passiert nicht. Er wollte nur schauen, ist er bereit oder ist er nicht bereit dazu. Und der Engel greift ihm praktisch in die Hand und sagt, jetzt weiß ich, dass du mir treu bist. Das Liebste wärst du bereit gewesen zu geben für mich und zur Rettung der Menschheit. Das sind so die Männer und Frauen Gottes, die Gott sucht. Ja? So. Und der Isaak, der war schon 13 Jahre alt oder älter und der war bereit, das Holz zu tragen. Das ist ein Bild für die Kreuzigung, wo der Herr Jesus das Kreuz trägt. Und er hat keinen Aufstand gegen seinen Vati gemacht, der hat nicht widersprochen, der hat nicht getobt, der ist nicht weggerannt. Der hat gesagt, wenn Gott es will, dann ist es so. Versteht ihr? Den hat Gott dann erwählt. Warum hat er ihn erwählt? Weil das so ein Gott hingegebener junger Mann war. Deswegen hat er ihn dann später erwählt. So. Und aus diesem edlen Samen, kann man sagen, von der Heiligen Schrift her, baut sich die Retterliebe auf und baut sich die Verheißung auf, die dann zu Jakob Israel führt, was wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir in dieses Thema hineingehen, anschauen werden. Und so möchte ich schließen mit dem wunderbaren Vers, den Gott dem Abraham gegeben hat. Und der Engel Jahwes rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Isaak durfte schon ein Vorbild für den Herrn Jesus sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er war bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen bis dahin. Und Abraham ist eine so hohe Ehre zuteil geworden, dass er hier als Vorbild für Gott selbst dienen darf und da noch von Gott in die Heilige Schrift reingeschrieben wird. Das übersteigt schon alles, versteht ihr? Und so möchte Gott uns segnen, jeden von uns. Darum wollen wir auch in Liebe auf Gottes Ruf antworten, was immer er von uns möchte, unser Kreuz auf uns nehmen, uns selbst verleugnen und dem Herrn Jesus ganz treu nachfolgen. Und wir dürfen dann ein Segen sein für viele Menschen, bis der Herr wiederkommt. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Du bist der, der hier ist und der für uns da ist. Du bist der, der beruft zum Segen, Herr, für viele Menschen, aus welchen Völkern auch immer sie kommen. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und lieber Herr, schenk uns, dass wir auch ausziehen aus allem, was dich nicht meint, Herr. Dass wir wie ein Isaak auch treu sind, Herr, unser Kreuz auf uns zu nehmen, Herr. Du stärkst uns dabei aus deiner großen Liebe, denn hinter all dem ist ein Rettungsplan für die Menschheit. Wir beten dich an und wir danken dir, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und wir danken dir, lieber Herr, dass du so eine Segenslinie aufgebaut hast und dass wir im Herrn Jesus neue Menschen sein dürfen. Wir preisen dich, wir erheben dich und wir geben unser Leben in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.